Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge befassen wir uns mit der tiergestützten Therapie und wie man diese in der Palliativversorgung auch anwenden kann. Dafür ist Ines heute bei mir. Sie ist Ausbilderin und Trainerin im Therapiehundezentrum Paradox in Immerking. Liebe Ines, stell dich doch selbst einmal kurz vor. Wer bist du so und was machst du so in deinem Leben?
Ja, danke schön erstmal für die Einladung. Ich bin Ines Hinz, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt, bin seit 2008 examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe auch lange in dem Beruf gearbeitet, jetzt wieder, dank Corona. Und ich bin vor allen Dingen aber seit 2010 geprüftes Therapiebegleithundeteam und mittlerweile auch Trainerin und Ausbilderin für Therapiebegleithunde, Assistenzhunde. Ich bin Verhaltensberaterin für Hunde und ihre Menschen und leite eben das Therapiehundezentrum Paradox seit 2011.
Wow, ganz schön viel. Also es hat, glaube ich, ziemlich viel mit tiergestützter Therapie zu tun, wenn ich mich nicht irre. Was genau ist denn darunter überhaupt zu verstehen?
Unter tiergestützter Therapie verstehen wir ziemlich eindeutig mittlerweile, dass der Mensch, der menschliche Teampart, einen therapeutischen, pflegerischen, sozialpädagogischen Grundberuf braucht und dann in diesem Grundberuf den Hund professionell einsetzt, um seine therapeutischen, pflegerischen oder eben pädagogischen Ziele erreichen zu können und auch da vielleicht die eine oder andere Brücke zu schlagen. Der Hund selber macht also nicht die Therapie, das ist mein Job und der Hund unterstützt mich darin.
Okay, wie kann ich mir denn sowas vorstellen, so eine Therapie, wo quasi ein Hund unterstützend dabei ist?
Darf ich ein Beispiel erzählen?
Unbedingt.
Also, da wir ja hier im Bereich Palliativ sind, nehme ich total gerne auch ein Beispiel von einer Kundin, die wir im Hospiz begleitet haben. Und zwar hatte da eine Freundin Kontakt aufgenommen und es war immer der Traum von ihrer Freundin, einen Hund zu haben. Und das ging damals halt nicht. Und jetzt wollte sie ihr quasi am Lebensende ein paar schöne Hundemomente schenken. Und wir sind dann, haben Kontakt aufgenommen, ob das nicht nur der Wunsch von der Freundin ist, sondern auch tatsächlich von der Dame selber und ob das auch mit dem Hospiz vertretbar ist, haben die ganze Bürokratie hintenrum erledigt. Und dann konnten wir mit unserem Hund in die Palliativversorgung mit einsteigen. Wir konnten, als es der Dame schlechter ging, konnte der Hund mit ins Bett. Man konnte Spiele machen, man konnte basale Stimulation machen. Die Dame konnte wirklich ganz viel Nähe spüren. Sie konnte aber auch einfach mal wieder so durchschnaufen und so ganz unbeschwert sein. Und der Hund, der dort eingesetzt war, von meiner Kollegin, der Emil, der ist ein ganz, ganz lustiger Kerl, der sehr viel Freude bringt und wirklich auch sehr animiert zum Beispiel zum Spielen und auch mal vielleicht zur Mobilisation. Und in den Momenten, wo es ihr nicht so gut ging, konnte er eben einen Bettenbesuch machen und tatsächlich eigentlich nur in Anführungszeichen da sein, gestreichelt werden und zum Beispiel ihre Atemfrequenz senken, indem er mit seinem Körper einfach sehr eng an ihr lag und sich die Atmung ein bisschen regulieren konnte.
Und das heißt quasi, du als Therapeutin überlegst dir, wie können wir das zusammen schaffen? Wie kann ich den Hund auch quasi unterstützend einsetzen? Und gibst ihm quasi dann eine Anweisung, Mensch, kuschel dich doch jetzt mal ein bisschen an die Dame dran, damit wir ihre Herzfrequenz etwas senken können. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, im Vorfeld passiert immer ein Anamnesegespräch mit dem Betroffenen, der von uns besucht werden möchte, damit man einfach auch weiß, was hat der für Ressourcen, was möchte der überhaupt erreichen und ist das auch realistisch? Ja, also wir können jetzt nicht jemanden, der tetraplegisch beatmet ist, sagen, okay, nächste Woche läufst du wieder. Das ist absolut unmöglich, sondern wir führen ein genaues Anamnesegespräch und können uns anhand von diesen Informationen zusammensetzen und einfach gemeinsam überlegen, was können wir dir Gutes tun und in welchem Bereich möchtest du gefördert werden. Wenn das der Mensch nicht verbalisieren kann, dann denken wir uns unseren Teil und machen aufgrund der Fremdanamnese einen Therapieplan. Und ja, tatsächlich, die Hunde könnten auf Signal auch sich ja, an den Menschen ankuscheln. Spannenderweise brauchen sie eigentlich gar kein Signal dafür. Die haben mittlerweile so feine Antennen und merken sofort, dass der Mensch gerade zum Beispiel eben Kontakt braucht. Und ich bin gerade echt am Überlegen. Ich glaube, ich habe meinen Hunden sehr selten dieses Signal gegeben, sich wirklich in eine bestimmte Körperposition zu begeben. Also im Kontakt liegen, so heißt das. Eigentlich machen die das wirklich immer von sich aus, weil die das ja, natürlich gelernt haben, dass es ist sehr anstrengend für einen Hund, neben einem fremden Menschen zu liegen und diese Nähe auszuhalten. Aber die wissen irgendwie auch besser als ich, an welcher Stelle der Mensch das gerade bräuchte.
Ja, das heißt, das lernen die wirklich in der Ausbildung.
Ja, die lernen wenig Tricks wie apportieren, sich im Kreis drehen, Männchen machen. Manche Hunde haben da Spaß dran, dann sollen die das lernen, das ist gar kein Problem. Aber bei uns geht es nicht um, in Anführungszeichen, eine Zirkusvorführung, sondern es geht darum, Gespräche anzuregen, um die Motivation des Menschen, den wir besuchen, zu fördern. Es geht eben um Kontaktliegen. Es geht um sehr viel mehr als nur dem Hund dabei zuzuschauen, wie er ein Programm runterrattert. Ja, natürlich gibt es Dinge, die Hunde lernen müssen. Beispiel wäre hier nennenswert, dass die Hunde jederzeit aufstehen können und gehen können. Da bekommen sie wirklich ab dem ersten, zweiten Seminar als Praxisübung ein sogenanntes Exit-Target, dass der Hund jederzeit sagen kann, puh, das ist mir jetzt zu viel, ich würde gerne mal eine Pause machen. Was auch sehr wichtig ist, was man den Hunden relativ ja, konstant auch beibringt über den Verlauf der Ausbildung, zum Beispiel angebotenes Futter nicht zu nehmen, mit dem Hintergrund, vielleicht fällt ja auch mal eine Tablette runter. Sehr erstaunlich, was man manchmal so findet in Patientenzimmern. Und das könnte natürlich extrem negative Auswirkungen auf die Hunde haben, wenn sie alles, was sie finden, sofort auffressen würden. Und da wären die Hunde ganz freundlich. Zum Beispiel bei meiner Lia ist das Signal Rüssel raus und dann dreht sie sich zu mir rum, bekommt von mir was viel Besseres zu futtern und ich kann dann die Belok-Zock-Tablette oder was auch immer ich gefunden habe, wieder wegräumen.
Ah ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es erzählst, klar, kann immer mal was runterfallen, ja.
Ja, teilweise warten auch die Senioren schon, also besonders Senioren, mit Essen, was sie irgendwie vor 14 Tagen schon auf die Seite gelegt haben für die Hunde auf uns. Und wenn dann der Käse schon selber laufen kann und Haare hat und ich dem Namen geben könnte, dann möchte ich gar nicht mehr unbedingt, dass mein Hund das isst. Und dann kann ich mit diesem kleinen, freundlichen Signal den Hund zu mir orientieren und mit dem Senior oder der Seniorin dann schnell den verschimmelten Käse vielleicht gegen ein Leckerchen tauschen.
Sehr gut. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag quasi aus von dir und auch von den Hunden?
Ja, das ist eigentlich relativ unspektakulär, weil unsere Hunde, die bei uns arbeiten, die dürfen maximal 4 Einsätze in der Woche machen. Das ist sozusagen das von mir auferlegte Arbeitszeitenschutzgesetz für die Hunde. Das heißt, die arbeiten nicht, wie wir uns das vielleicht vom menschlichen Bereich her vorstellen, 8 Stunden am Tag und gehen am nächsten Tag wieder dahin, sondern wir haben einzelne Einsätze, die natürlich dann auch wochenweise so geplant werden, dass es nicht zu anstrengend ist. Wenn wir aufstehen, klar, gehen die erstmal raus und dürfen Pipi machen und den Morgen begießen. Danach gibt es Frühstück, dann gehen wir meine Tochter in die Schule bringen und gehen eine schöne große Runde spazieren. Dann ist erstmal Päuschen angesagt und ab 10 Uhr, 10.30 Uhr ungefähr beginnen dann die Einsätze, zum Beispiel im Kindergarten für Kinder mit Behinderungen. Die sind immer vormittags logischerweise, da werden wir in die Schule gehen. Und dann können wir noch privat Menschen oder andere Einrichtungen dann am Nachmittag besuchen. Das ist sehr unspektakulär von außen betrachtet, aber es ist sehr, sehr anstrengend für die Hunde. Mein Arbeitstag als Hundetrainerin sieht natürlich dann auch ein bisschen anders aus, aber da haben meine eigenen Hunde dann nichts mehr mit zu tun, dürfen dann Feierabend machen.
Sehr gut, ja, haben sie sich ja dann auch verdient.
Absolut.
Wie ist das denn, du hast jetzt angesprochen, dass du ja auch ausbildest. Wie sieht denn so eine Ausbildung aus und worauf muss man da auch achten und auch später beim Einsatz, außer dass natürlich nichts gegessen wird, was runterfällt?
Genau, also es ist so, dass in der tiergestützten Therapie gibt es kein Berufsbild. Also nur für den Grundberuf. Ich darf mich jetzt examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin nennen. Das dürftest du, soweit ich weiß, nicht, weil das ist ein geschützter Name und ich habe ein Staatsexamen dafür abgelegt. Das hat auch jede Logopädin, jede Physiotherapeutin. Ein Sozialpädagoge zum Beispiel hat eben dieses Studium abgeschlossen. Und ja, Ärzte dürfen auch teilnehmen, die haben halt Medizinstudium gemacht. Da ist es sehr klar definiert, was der Mensch lernen muss, also welches theoretisch, aber auch welche praktischen Fähigkeiten er haben muss. Und in der tiergestützten Therapie ist das alles noch nicht wirklich gefixt. Es gibt auch Anbieter, wo man oder Annoncen, die man teilweise, wo man drüber stolpert, in 2 Tagen zum Therapiebegleithundeteam. Ich weiß wirklich nicht, wie das funktionieren soll. Bei uns dauert die Ausbildung 11 Monate und die ist schon komprimiert. Also ich könnte das durchaus noch vertiefen. Die Menschen müssen tatsächlich auch ein Praktikum leisten. Die müssen Hausarbeiten machen, die müssen Referate vorbereiten. Das ist schon recht zeitintensiv. Du musst permanent auch neben den Praxiseinheiten, den du ja machst, mit deinem Hund arbeiten, und zwar in einem Maße, was den Hund nicht überfordert. Von daher, bei uns geht die Ausbildung über 11 Monate und ja, da ist wirklich von Genetik über Basiswissen, Tiermedizin, Erste-Hilfe-Kurs für Hundehalter, aber eben natürlich auch fachspezifische Dinge, die tiergestützte Therapie betreffend, alles inkludiert. Lernverhalten der Hunde, ganz, ganz wichtig und absolutes Never-Ending-Top-Thema ist das Ausdrucksverhalten der Hunde, weil der Mensch ja erkennen muss an der Körpersprache des Hundes, kann der das gerade noch leisten? Wird es dem langsam zu viel? Fühlt der sich wohl? Und sobald wir merken, der Hund fühlt sich nicht mehr so wohl, hätten wir eigentlich vor 2 Minuten Pause machen müssen. Das heißt, wir sind so gefordert darin, eigentlich ja unseren Beruf auszuüben, aber auch eben auf den Hund zu schauen. Und das ist eine Mammutaufgabe für Mensch und Tier. Und da muss man wirklich sensibel sein. Und das geht nicht von heute auf morgen. Auch der Hund braucht Zeit, das zu lernen, das umzusetzen. Und ich finde es total faszinierend. Mein ältester Rüde, der Leo, der ist jetzt 12 und der hat mit mir angefangen, 2010 die Ausbildung zu machen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie routiniert er ist. Und die haben zum Beispiel zum Arbeiten ein besonderes Geschirr an. Und sobald die Hunde dieses Geschirr anziehen, Leo ist eigentlich in Rente, aber wenn die anderen ihr Geschirr anziehen, wird der noch mit zum Auto gehen. Also die entwickeln auch wirklich so eine Berufserfahrung sozusagen, wie wir Menschen ja auch. Also mein erster Tag als Krankenschwester nach dem Examen war, glaube ich, auch anders als heute. Und durch diese Routine und die Erfahrung, die die sammeln, werden die natürlich auch sicherer. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir die Ausbildung über einen längeren Zeitraum verteilen, dass der Hund eine Chance hat, sich zu entwickeln, in der Einrichtung anzukommen, dass er die Möglichkeit hat, alles ganz langsam und in seinem Tempo so zu machen, dass es für ihn noch gut ist und er sich wohlfühlt und wir ihn nicht von heute auf morgen völlig überrumpeln.
Wie ist das denn jetzt? Ich habe gerade mal weitergedacht, wenn zum Beispiel jemand gerade unsere Podcast-Folge hört und sagt, Mensch, das klingt total spannend und ich habe auch einen Hund zu Hause, vielleicht wäre das ja was für uns. Was kann die Person dann machen?
Also ich kann jetzt immer nur von uns ausgehen. Bei uns wäre es so, man nimmt am besten Kontakt mit mir auf, entweder als E-Mail oder man ruft mich an. Und der aufmerksame Leser unserer Homepage wird bemerken, dass man sich für die Seminare, die Ausbildung bei uns nicht online anmelden kann, weil jeder Hundehalter hat den allerbesten Hund zu Hause und jeder hat recht. Aber manchmal möchte man Dinge vielleicht zu sehr und dann lade ich die Leute ein, einmal zu mir zu kommen, mich kennenzulernen. Ich finde das auch ganz wichtig. Wir verbringen ja wirklich viel Zeit miteinander. Dann sollen die Leute mich auch mögen und halbwegs sympathisch finden. Die lernen mich kennen, aber ich lerne auch das Team kennen. Und ich kann einen Blick von extern auf den Hund geben, kann schon mal so ein paar Tests, möchte ich gar nicht sagen, das wäre jetzt viel zu viel gesagt, aber ich kann mir den Hund aus oder in verschiedenen Situationen nochmal anschauen und gucken, meint nur der Mensch, dass das ein guter Job für diesen Hund wäre oder könnte das tatsächlich wirklich so sein? Natürlich ist auch dieser eine Tag oder diese paar Stunden, die wir miteinander verbringen, nur eine Momentaufnahme. Aber ich kann mir dann schon einen relativ guten Eindruck verschaffen, ob der Beruf des Therapiebegleithundes wirklich die richtige Wahl für diesen Hund sein könnte. Genau, und dann würdest du weitergehen. Du sagst, ja, okay, ich mag das hier und ich sage, okay, ich mag euch, der Hund ist klasse. Dann oder jeder Hund ist klasse, aber er ist auch für diesen Beruf potenziell geeignet. Und dann würden die Anmeldeunterlagen per E-Mail ins Haus flattern und dann geht's los.
Ja, super. Das war total cool. Vielen, vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast mit den ganzen Infos jetzt, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde es super spannend, auch der Bereich. Ich habe noch eine kleine Frage an dich, beziehungsweise eine Aufgabe quasi. Wenn du nochmal deine gesamten Informationen und vielleicht auch nochmal all dein Wissen komprimiert in einen Satz stecken könntest, ich weiß, es ist eine sehr große Aufgabe, was würdest du denn gerne den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast noch mit auf den Weg geben wollen? In einem Satz vielleicht.
Okay, das mit dem einen Satz wird schwierig. Ein Hund wirkt immer, egal ob der eine Ausbildung hat oder nicht. Aber je mehr Ausbildung der hat, je mehr Ausbildung der Mensch hat, desto besser kann diese Therapieeinheit auch sein. Es ist wirklich ein anstrengender Job. Und meiner Meinung nach muss jeder Mensch diese Verantwortung auch erstmal für sich und seinen Hund, aber auch für seine Klienten, für seine Patienten, für die Gäste vielleicht im Hospiz, muss diese Verantwortung tragen können und es wirklich gut machen. Und zwar in erster Linie für den Hund gut machen, dann kann es nämlich auch für den besuchten Menschen schön werden.
Das ist aber sehr schön gesagt. Ich finde, das hast du auch sehr gut komprimiert zusammengefügt.
Da waren jetzt ungefähr 10 Sätze, aber...
Ist nicht schlimm.
Besser kann ich nicht.
Trotzdem super. Vielen, vielen Dank, liebe Ines, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über die tiergestützte Therapie und auch schon deine Erfahrungen im Bereich der Palliativversorgung zu sprechen.
Sehr gerne und nochmal vielen Dank von mir.
Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram @palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken und auch gerne deine Erfahrungen mit der tiergestützten Therapie im Bereich der Palliativversorgung da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auch auf Instagram für weitere Informationen.